Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, öffne unsere Ohren, unsere Herzen und unseren Verstand. Amen. Ich habe gleich eine Reihe von Fragen an euch und Sie. Ich lege mal los. Gibt es einen Menschen, der Ihnen, der dir Böses angetan hat? Gibt es einen Menschen, mit dem du im Streit lebst? Gibt es einen, der dich so schlecht behandelt hat, dass du denkst, das werde ich ihm heimzahlen? Oder einen, von dem du sagst, der kommt mir nicht mehr unter die Augen, den lasse ich nicht mehr in mein Haus, wenn zum Beispiel einer schnarcht im Gottesdienst. Einem, mit dem du nicht mehr redest, das kommt häufiger vor, als ihr denkt. Viele Familien, die ich besuche, sagen, der spricht nicht mehr mit mir. Oder gibt es einen Menschen, von dem du erwartest, dass er erst einmal zu dir kommt und sich erst einmal bei dir entschuldigen muss, bevor du überhaupt wieder mit ihm redest? Oder gibt es sogar einen Mitchristen, auch das höre ich immer wieder, mit dem du nicht gemeinsam zum Abendmahl gehen kannst noch willst? Wenn du auch nur eine dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, dann ist dieses Gotteswort heute aus dem Römerbrief tatsächlich etwas für dich. Wenn du auch nur eine Frage mit Ja beantwortet hast, dann hast du hier durch Paulus einen guten biblischen Rat für den Alltag bekommen, das umzusetzen, was er in seinem Predigttext oder in dem Text heute schreibt. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Lasst dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wie ist das gemeint? Genauso, wie es da steht. Wort für Wort. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem und rächt euch nicht selbst. Jemandem etwas heimzahlen, das ist nicht unsere Aufgabe. Das steht uns nicht zu. Damit haben wir nichts zu tun. Nach unserem Paulustext. Das ist alleine Gottes Aufgabe, sich zu rächen. Es ist alleine Gottes Aufgabe, Böses entsprechend zu vergelten. Und es ist kein hochtheologisches Thema, sich rächen oder es dem anderen heimzahlen zu wollen. Das ist doch für uns stinknormaler Alltag, oder nicht? Habt ihr nicht manchmal solche Gefühle? Der geht mir auf den Zwirn, dem werde ich mal eine auswischen. Es sind ja nicht immer so böse gemeine Taten, es ist mal ein böses Wort zwischendurch. Ein kleiner, böser, gemeinter Satz, den man so einfließen lässt, sind ja nicht immer große Gewalttaten, sondern es sind die kleinen Dinge. Den grüße ich heute nicht. Oder wenn, dann eben kein Lächeln und nur vielleicht ein Hallo. Glaubt, das kennt jeder von uns. Es gehört zu unserem Alltag und niemand ist davor sicher. Stinknormaler Alltag für uns. Und dafür brauchen wir noch niemals in die Bibel gucken. Ganz besonders nicht ins Alte Testament. Vielleicht kennt ihr den Spruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ist biblisch. Aber auch bei uns ist dieser eine Spruch tief verwurzelt, den wir sozusagen als Sprichwort im Deutschen haben. Wie du mir, so ich dir. Das ist das Gleiche. Das kennen wir alle. Das ist menschlich. Aber Jesus, ich sage das jetzt ganz klar, Jesus schiebt dieser Denkweise einen Riegel vor und sagt, Matthäus 5, 38 bis 42, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete ihm die andere hin. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, mit ihm zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem ab, der etwas von dir borgen will. Das ist extrem. Das ist krass. Und doch ist es das, was Jesus uns für die alltäglichen Konflikte und Reibereien empfiehlt. So sollen wir im Alltag mit solchen Dingen umgehen. Und das sagt Paulus genauso. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das sind schöne Worte. Wir nicken und stimmen zu, weil wir wissen, eigentlich ist es das Richtige und die Wahrheit. Aber das zu leben im Alltag, das ist richtig hart, das kostet Kraft, das tut weh. Weil wir wollen dem anderen gerne das Wort zurückgeben, was er uns entgegengeworfen hat. Wir wollen die kleine Gemeinheit ihm heimzahlen, auf die eine oder andere Weise. Und dann sagt Jesus, ist nicht, geht nicht, will ich nicht, gehört sich nicht, tut dir auch nicht gut. Wie kriegen wir, wie kriegen sie, wie kriegst du das hin im Alltag, was uns eigentlich so widerstrebt? Böses mit Gutem vergelten, die andere Backe hinhalten. Jesus empfiehlt es selbst, dass wir das tun. Also muss es gut sein. Es muss der richtige Weg sein, der richtige Umgang mit Konflikten und großen und kleinen Reibereien sein. Auch wenn es sich extrem krass anhört. Auch wenn wir uns innerlich dagegen wehren. Zur Beruhigung, wenn Paulus das so den Christen in Rom schreibt, dann heißt das für mich nichts anderes, als dass die Gemeinde es in Rom selbst nicht hinbekommen hat. Sich so untereinander anzunehmen, so die Konflikte zu lösen, wie Jesus das gerne hätte. Sonst bräuchte Paulus es ja nicht zu schreiben. Das ist tröstlich auf der einen Seite, dass auch die Christen damals es nicht richtig hinbekommen haben, dass Paulus sie darauf hinweisen muss. Das ist die eine Seite, sie ist tröstlich. Auf der anderen Seite bedeuten Paulus' Worte auch, selbst wenn wir es nicht hinkriegen, versucht es trotzdem immer wieder. Jeden Tag neu, jede Stunde. Gebt nicht auf, ihr kriegt es nicht hin. Na und? Morgen ist ein neuer Tag. Versucht es neu von vorne. Ihr werdet, und das ist ja die Hoffnung, darin wachsen. Als Christ ist es unsere Aufgabe, deine und meine, im Alltag die Gewaltspirale zu unterbrechen, was die Welt nicht hinkriegt. Und da braucht ihr nur in die Tagespolitik zu gucken. Als Christ ist es unsere Aufgabe, die Gewaltspirale zu unterbrechen. Da einfach nicht mitzumachen. Da mache ich nicht mit. Aber ich habe dir doch was Böses an den Kopf geworfen. Und? Ich sage nichts zurück. Ich reagiere nicht darauf. Das Gegenteil sogar. Ich tue dir jetzt was Gutes. Was kann ich dir Gutes tun? Kann ich für dich einkaufen gehen, den Rasen mähen? Soll ich dir ein Lied vorsingen? Ja, überleg mal, was für Möglichkeiten wir haben. Ich erinnere mich, irgendwie vor 2 Wochen mit meinen Eltern telefoniert, ein bisschen aufgebracht, ihr guckt wahrscheinlich zu. Da sagte mein Vater, da ist doch der Nachbar sonntags irgendwann um 11, 12 in den Garten gegangen und hat angefangen, Rasen zu mähen. Das hat er nochmal gemacht und dann ist meine Mutter hingegangen und hat ihm natürlich was gesagt. Das kann meine Mutter besser als wir alle. Wir Männer trauen uns ja meistens nicht, aber die Frauen, die können das dann irgendwie. Aber wie macht man das dann, ihm was Gutes zu tun? Würde man ihm sagen, pass auf, du machst den Rasenmäher aus, ich mähe für dich morgen am Montag den Rasen. Vielleicht ist das eine Lösung. Also ich glaube, da müssen wir auch kreativ sein als Christen. Wie kann man es dem anderen heimzahlen auf eine gute Art und Weise? Und ich glaube, da gibt es Möglichkeiten. Nur das heißt eben auch, wir müssen aktiv werden. Es ist manchmal eben bequemer, einfach nur zu schimpfen, zu meckern, was zurückzusagen, was Schlimmes, als dass man sich montags dann hinsetzt, den Rasenmäher rausholt und sagt, ich mähe jetzt für dich den Rasen, dann brauchst du nicht mehr sonntags zu mähen. Vielleicht hat der gute Mann ja keine Zeit gehabt. Also bleib kreativ. Wir müssen oder wir sollten, das ist ja die Folge von Jesus, die Gewaltspirale unterbrechen. Nicht nur die großen Konflikte. In Syrien oder zwischen anderen Ländern, China, Trump, ihr wisst, was gerade los ist in der Welt. Sondern es geht um die kleinen Dinge im Alltag. Da fangen wir an, die Gewaltspirale zu unterbrechen. Und zweitens, um mal weiterzumachen, bedeutet, dass sich nicht rächen zu wollen und dem anderen Gutes zu tun statt Bösen. Nicht, dass der andere einfach schuldlos ist. Also nicht dieses typisch christlich-liebliche Wischiwaschi. Zu meinen, ach, der andere kann auf mich einprügeln, ach ja, das tut gut. Nein, Paulus sagt ganz klar, die Schuld bleibt bestehen. Es wurde etwas Schlimmes getan. Die Gemeinheit, das böse Wort, saßen, taten weh, verletzten. Und diese Schuld ist nicht einfach weg, nur weil ich mich nicht räche oder ihm Gutes tue. Die Schuld bleibt bestehen. Die Schuld ist nicht einfach weg. Die Gefühle sind ja auch da. Das kennt, glaube ich, jeder von uns. Auch wir Christen haben diese Gefühle und müssen nicht fromm und heilig tun, als ob wir niemals auf jemanden sauer sind oder es niemandem irgendwie heimzahlen wollen oder uns gerne mal rächen wollen. Die Gefühle haben wir als Christen, die an Jesus glauben, ganz genauso wie alle anderen Menschen. Zorn, Wut, Gefühl, sich rächen zu wollen, sind manchmal auch tatsächlich berechtigt. Die Gefühle sind da, aber wir haben einen anderen Weg bekommen, von Jesus damit umzugehen. Das ist das, was uns von einem Menschen unterscheidet, der nicht an Jesus glaubt. Der sagt, Jesus ist mir scheißegal. Entschuldigung. Aber die gibt es ja leider. Aber uns ist das eben nicht egal. Uns interessiert das, was Jesus für mein und dein Leben eben zu sagen hat. Was er für Empfehlungen hat für den Alltag. Was gut für uns ist. Und heute ganz klar der Umgang mit Rache und Vergeltungsgefühl. Ganz praktisch. Die Bibel ist nicht was für, nur was für Sonntag, ist nicht nur was für die Bibelstunde, sondern eben immer dann, wenn wir im Alltag unterwegs sind, auf der Arbeitsstelle, beim Amt, bei Rewe, bei Aldi, überall, beim Sport, beim Verein, irgendwo, wenn uns Menschen begegnen. Dann kommt es darauf an, woran glaube ich und hat das Auswirkungen auf meinen Alltag, auf mein Verhalten. Und heute die ganz klare Verhaltensregel: Überlass Gott die Rache und Vergeltung. Er wird sich darum kümmern. Die Schuld ist nicht weg. Ich gebe die Verantwortung nur dafür an Gott ab. Und das ist schwer genug. Und dann kommt ja noch Verhalten 2.0, habe ich es mal genannt. Tu dem anderen, der dir Böses angetan hat, auch noch Gutes. Also nicht nur abgeben an Gott, das Rache- und Vergeltungsgefühl, sondern ich muss auch noch aktiv werden und dem anderen Gutes tun. Den Rasen am Montag mähen. Ich denke, die erste Verhaltensregel können wir tatsächlich wunderbar einüben, die Rache und Vergeltungsgefühle an Gott abgeben. Von Petrus habt ihr es ja schon gehört, von den Sorgen, glaube ich, ne? Kapitel 5, Vers 7 aus seinem ersten Brief. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gut, ich hoffe, das macht ihr. Aber lasst uns doch genauso auch mit dem Rache- und Vergeltungsgefühlen umgehen. Immer wenn ihr so ein Gefühl irgendwo habt, das in euch aufkommt und wächst, das wächst ja meistens, das setzt sich manchmal richtig fest, kommt nachts meistens wieder hoch, wenn man wach liegt, dann denkt man dann, ah, der blöde Kerl hat mich geärgert. Also das wächst und setzt sich fest. Aber wenn es aufkommt, in diesem Augenblick, könnt ihr das Gefühl an Gott abgeben, mit einem Gebet. Ein Beispiel: Gott, das, was der Typ mir gerade an den Kopf geworfen hat, tat mir weh. Am liebsten würde ich es ihm heimzahlen, ihm eine verpassen. Nimm du das bitte in deine Hand. Nimm es weg von mir. Wie gesagt, es gibt Böses und Gemeines und es wird durch das eigene sich nicht rächen wollen, nicht einfach weggewischt. Die Schuld bleibt bei dem anderen bestehen und wird nicht verharmlost. Der Unterschied ist eben nur, dass Gott sich der Sache nun annimmt und nicht ich persönlich. Ich kann es abstreifen, muss nicht nachts darüber nachdenken, wie ich es ihm heimzahlen kann, sondern habe es an Gott abgegeben. Und letztendlich ist das wesentlich gefährlicher, wenn jemand Gott zum Feind hat, als mich. Also verankert das doch in eurem Denken und Tun. Macht es einfach. Alle eure Rache- und Vergeltungsgedanken werft auf Gott, denn er kümmert sich für euch darum. Macht es einfach. Ist doch klar, der Briefträger bringt dir deine Post, oder? Machst du ja nicht, oder? Du rennst ja nicht von Haus zu Haus und verteilst überall die Post. Das ist der Job des Briefträgers. Das ist uns klar. Und jetzt macht euch genauso klar, Gott kümmert sich um deine Rache- und Vergeltungsgefühle. So einfach ist das. Ist das. Das ist nicht meine Aufgabe, es ist Gottes Aufgabe. Wenn wir alleine das hinbekommen, immer so zu handeln, dass wir im Gebet solche Gefühle abgeben an Gott, ganz schnell, bevor sie sich in uns festsetzen, dann ist das schon ein wesentlicher Teil, um Jesu Auftrag in unserem Leben praktisch umzusetzen. Noch eine kleine Geschichte zum drüber nachdenken, fand die ganz passend. Ein Indianer erzählt seinem Sohn von zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse, er kämpft mit Neid, Eifersucht, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus, Rache und Missgunst. Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Vergebung, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit. Und dann kommt natürlich die Frage von dem Sohn. Und welcher der beiden Wölfe gewinnt? Der alte Indianer schweigt eine Weile und dann sagt er, den du fütterst. Wenn du es also schaffst, es einzutrainieren, immer schnellstens Rache- und Vergeltungsgefühle an Gott abzugeben, das kann man ja noch während so einer Situation machen. Einfach im Stillen, während der andere noch auf einen eindrischt, ein Gebet sprechen, Gott, hilf mir, ich will diese Gefühle nicht haben. Nimm sie weg von mir. Wenn man das immer wieder macht und trainiert, also dieses Verhalten immer füttert, dann wird dir das irgendwann zur Gewohnheit. Dann machst du das immer und dann bleibt dieses Gefühl der Rache, der Wut, der Vergeltung immer klein. Wir müssen es uns nur wirklich antrainieren. Und dann haben wir eben diesen großen Vorteil. Der Indianer hat einfach nur ein paar Weisheiten verkündigt, gut. Aber wir haben eben den großen Vorteil, dass es hier nicht nur um irgendwelche Weisheit von Menschen geht, sondern hier geht es um Jesu Weisheit, um Gottes Weisheit. Und das heißt, wir kämpfen nicht alleine. Wir füttern auch dieses gute Verhalten oder das böse Verhalten nicht alleine. Gott ist auf unserer Seite. Gott nimmt sie uns weg, diese Gedanken, wenn wir sie ihm geben. Und das passiert, das ist nicht nur irgendein psychologischer Trick, sondern weil Gott da ist, nimmt er und zieht er diese Gefühle aus euren Herzen, aus euren Gedanken heraus und befreit dich davon. Und zum anderen gibt er uns eben die Kraft, mit Gutem zu antworten. Das kriegt sonst kein Mensch hin. Wir sind nicht alleine. Gott gibt uns durch seinen Heiligen Geist die Kraft und den Willen zu guten Taten und gibt uns letztendlich auch die Kreativität, wie wir so eine gute Tat auch wirklich finden und umsetzen. Und auch da gilt es wieder, bindet Gott mit ein. Das Gebet bleibt das Wichtigste. Frag doch Gott, ich möchte diesem bösen Menschen, der mir Böses getan hat, was Gutes tun. Zeig mir bitte einen Weg. Wenn man sich selber den Kopf zermartert, was könnte das sein, passiert vielleicht nichts und man wälzt sich doch wieder nachts hin und her. Aber einfach darauf zu warten, dass Gott einem eine gute Idee schenkt. Wie kann ich dem anderen was Gutes tun? Das ist der richtige Weg. Bindet Gott mit ein. Auf der Suche nach guten Taten. Ja, das ist schwer, ich weiß. Aber Kraft und Motivation kommt eben immer dadurch, wenn wir mit Jesus in Kontakt treten und mit Gott. Dass wir uns immer wieder vor Augen führen, was er für uns getan hat. Jesus Christus. Was Gott für uns getan hat, indem er Jesus schickt. Und auch das ist interessanterweise in diesem Text enthalten, klein und versteckt. Ich habe einige Predigten, einige Auslesungen gelesen für diese Vorbereitung. Und einige denken von den Theologen und Auslegern, dass Paulus die Gemeinde in Rom besonders lieb hatte, besonders mochte. Wieso? Weil Luther übersetzt, meine Lieben, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Aber die Christen in Rom waren nicht lieb. Das ist das Problem. Das haben wir schon eben festgestellt, sonst hätte Paulus denen ja nicht so einen Einlauf verpassen müssen. Beantwortet Böses mit Gutem, denn ihr tut es nicht. Also lieb waren sie nicht. Auch im griechischen Urtext, wenn man da genauer hinguckt, steht gar nicht meine Lieben, sondern einfach nur die Bezeichnung, und das ist der Schlüssel für die Kraft, Geliebte. Da steht nur Geliebte. Und das ist die eine große Kraftquelle für alle, die an den Gott der Bibel glauben. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für dich gab. Und das gibt mir persönlich immer Kraft. Das ist die Tankstelle, das ist die Quelle, um überhaupt im Alltag als Christ leben zu können und so zu handeln, so zu denken und so zu sprechen, wie Jesus das gerne hätte. Auch wenn ich immer wieder scheitere. Die Kraftquelle bleibt die gleiche. Gott hat mich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab für mich und für dich. Und wenn man sich das immer wieder bewusst macht, dann haben wir die Kraft, den Alltag anders zu gestalten, die Gewaltspirale zu durchbrechen, wo wir sonst als Mensch nicht anders können, als mitzumachen. Durch Jesus, durch die große Liebe Gottes können wir anders handeln. Nur es ist zur Gewohnheit geworden, dieses große Liebesgeschenk. Das Abendmahl gleich ist eben eine von Jesus empfohlene Möglichkeit, sich an diese große Liebestat zu erinnern. Deswegen ist das Abendmahl eben mehr als einfach nur einen Schluck Wein nehmen oder Traubensaft oder Brot essen. Es ist genau die Erinnerung an diese große Kraftquelle, an diese große Liebe, die Gott uns gezeigt hat. Zehrt daraus eure Kraft. Und wenn ihr keine Kraft mehr habt, dann wisst ihr, wo ihr sie findet. Macht euch das immer deutlich im Alltag. Jesus und Gott, die beiden lieben euch, lieben dich so, wie du bist. Das gibt mir Kraft, wenn man weiß, das steht immer im Hintergrund und Jesus und Gott sind immer mit dabei. Wenn du an Gott und Jesus glaubst, sollst du dich nicht selber rächen. Noch ist einen anderen Menschen heimzahlen, weder mit Worten noch mit Taten und nicht mit Gedanken. Das Verhalten, wie du mir, so ich dir, passt nicht zu dir, wenn du an Jesus glaubst. Was anderes gibt's nicht. Es gibt keine Ausreden, keine Nebenerklärungen, kein Kleingedrucktes. Es geht nicht. Wie du mir, so ich dir, muss für dich beendet sein in dem Augenblick, wo du Ja zu Jesus hast. Üb das ein. Das Verhalten, was Jesus hätte, gerne hätte, ist, sei auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Und lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das sollen deine christlichen Verhaltensgrundsätze sein im Alltag. Und damit du das hinkriegst, Abschluss, trainiere das, diese Gefühle abzugeben an Gott. So wie du Sorgen abgibst, so wie du auch eine Bitte an Gott formulierst oder ein Danke, so gib einfach auch diese Gefühle, diese negativen Gefühle an Gott ab mit einem Gebet. Zweitens, trainiere ein, dass du dir Kraft holst von Gott, um Gutes zu tun, zu sagen, zu denken und es einfach im Alltag auszuüben. Gebet. Gott, ich brauche Kraft, dass ich nicht gleich zurückschieße mit Worten und Gedanken und Werken. Drittens, Kraft, um Gutes zu tun, bekommst du auch daher, dass du dir immer vor Augen führst, was Gott Großes für dich getan hat. Vergiss es nicht, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist für dich, dass er gestorben ist für dich, und dass er auferstanden ist für dich. Und dann sollten dir, wenn dir das bewusst ist, auch eben seine Aufträge, seine Empfehlungen wichtig sein. Du bist ein von Gott unendlich geliebter Mensch. Lebe deinen Glauben ganz praktisch, heute, jetzt, hier und in deinem Alltag. Amen.